zum Überleben gekennzeichnet.
Die Welt ist heute mit Gewalttat erfüllt, wie in den Tagen Noahs vor der Flut. Und die durch weltliche Regierungen und Einzelpersonen verübte Gewalttätigkeit nimmt zu. Wir alle werden davon berührt, einige unmittelbarer als andere. Aber nicht alle von uns sind sich vielleicht darüber im Klaren, wie sehr sich dieser Umstand auf unsere unmittelbare Zukunft auswirkt. Jehova brachte über die Welt der Tage Noahs die gerechte Strafe. Und sein Wort lässt erkennen, dass er auch an der gegenwärtigen bösen Welt sein Urteil vollstrecken wird. Wie jeder Einzelne von uns davon berührt wird und was wir tun können, ist Gegenstand dieses Dramas. Es spielt in der heutigen Zeit, und die Situationen spiegeln wider, was in unserer gewalttätigen und lieblosen Zeit geschieht und vielleicht noch geschehen kann. Sämtliche geschilderten Ereignisse beruhen auf tatsächlichen Erfahrungen. Nur durch die kurze Einleitung und den Schluss werden wir in die Tage des alten Israel versetzt. Diese beiden kurzen Szenen werden eingeblendet, um durch eine Veranschaulichung die Dringlichkeit zu betonen. Sie sollen eine Situation im alten Israel schildern, die in der heutigen Zeit eine Parallele hat. Eine Situation, deren Bedeutung sich die meisten Menschen überhaupt nicht bewusst sind. Doch diese Situation, die nicht ohne Einfluss auf die gesamte Menschheit ist, zieht ein Todesurteil nach sich. Es gibt nur eine Möglichkeit, dieser Verurteilung zu entgehen. Verfolgen wir daher voller Aufmerksamkeit dieses Drama, das den Titel trägt, zum Überleben gekennzeichnet.
Ben-Haman, was ist passiert? Warum liegt Jadad hier?
Ich weiß nicht.
Seht, sein Kopf, er blutet. Was hast du mit ihm gemacht?
Nichts. Ich war dabei, diesen Holzklotz zu spalten, als ich plötzlich ein Stöhnen hörte. Ich drehte mich um und da lag er auf dem Boden.
Ist er schwer verletzt, Kenan?
Er ist tot.
Oh.
Mahalat, hast du gesehen, was passiert ist?
Ja, ich habe auf dem Nachbarfeld gearbeitet und habe gesehen, wie Jadad von hinten auf Ben-Haman zuging. Er beugte sich etwas vor und legte sich den Holzklotz zum Spalten zurecht. Und genau in dem Moment, als er sich aufrichtete und mit der Axt zu einem weiteren Schlag nach hinten ausholte, traf die Axt Jadad direkt auf den Kopf. Ben-Haman hat ihn erst bemerkt, als er umfiel.
Dann war es ein Unfall.
Ja, aber Goma wird das nicht berücksichtigen. Wenn er sieht, was geschehen ist, wird er nicht einmal eine Erklärung abwarten.
Lauf, Ben-Haman! Du musst dich sofort auf den Weg in die Zufluchtsstadt machen.
Aber es war doch ein Unfall. Ich wollte ihn doch nicht töten.
Natürlich nicht, aber Goma wird nicht erst fragen.
Bitte!
Du weißt doch, wie sehr er seinen Bruder liebt.
Lauf!
Oh, auch ich hab ihn sehr gern und Goma weiß das.
Bei ihm wird nichts anderes zählen, als dass du seinen Bruder getötet hast.
Lass die Axt hier! Lauf!
Du darfst keine Minute verlieren. Es geht um dein Leben.
Aber es war doch ein Unfall.
Bleib nicht stehen!
Und schau dich nicht um.
Lauf!
Ich fürchte, Goma kommt jeden Augenblick.
Wir müssen versuchen, ihn etwas aufzuhalten, wenn er kommt.
Ich hoffe nur, Ben-Haman hat nicht weiter gezögert.
Er hat keinen großen Vorsprung.
Er kommt. Da kommt Goma.
Hat er sein Schwert dabei?
Er trägt es immer bei sich.
Wo ist Jadad? Ich möchte gerne, dass er... Was hat das zu bedeuten? Wer? Es ist Jadad. Er ist tot. Wer hat ihn umgebracht, Kenan?
Weißt du, Goma?
Wer hat ihn getötet?
Es war ein Unfall. Niemand würde Jadad etwas zuleide tun.
Wir alle haben ihn sehr gern, wie du weißt.
Verstehst du nicht? Er ist mein Bruder. Irgendjemand? Wo ist Ben Hamann? Er war auch hier, oder? Es war Ben Hamann, stimmt's?
Bitte, Goma, es war ein Unfall.
Er ist in die Zufluchtsstadt geflohen.
Habe Erbarmen, bitte. Es war ein Unfall.
Die Zufluchtsstädte waren eine barmherzige Vorkehrung im alten Israel. Jehovas Gerechtigkeit forderte Leben für Leben. Doch wenn jemand unabsichtlich getötet worden war, konnte anstelle der Gerechtigkeit Barmherzigkeit treten. Und das Leben des unabsichtlichen Totschlägers durfte verschont werden. Nicht, dass er völlig frei ausgegangen wäre, denn ein Leben war ausgelöscht worden. Und in den Augen Jehovas ist das Leben heilig. Der unabsichtliche Totschläger konnte jedoch an einen Zufluchtsort fliehen, und wenn er beweisen konnte, dass es keine Böswilligkeit war, durfte er in der Stadt bleiben, wo ihm die Dienste des Hohenpriesters zugute kamen. Ja, er musste sogar so lange bleiben, bis der Hohepriester starb. Das war eine gerechte und zugleich barmherzige Strafe. Aber inwiefern ist das für uns heute von Bedeutung? Weil in den Augen Jehovas auf allen Menschen entweder unmittelbar oder aufgrund von Gemeinschaftsverantwortung Blutschuld lastet. Die meisten Menschen sind sich dieses Umstandes absolut nicht bewusst, aber das ändert in keiner Weise etwas an ihrer Blutschuld. Das bedeutet, dass ihnen der Tod droht, und zwar durch den Bluträcher Jehovas, durch Jesus Christus, den nächsten Verwandten des Menschen. Ihr Leben kann nur dann verschont werden, wenn Sie sich dieser Blutschuld bewusst werden und Sie die nötigen Schritte unternehmen, um bei Jehova Zuflucht zu finden. Diesen Gedanken möchten wir durch das nun folgende neuzeitliche Drama verdeutlichen. Es trägt den Titel »Zum Überleben gekennzeichnet«.
Martin ist hier, Herr Hoffmann.
Ist in Ordnung, Fräulein Müller. Schicken Sie ihn herein. Bitte setzen Sie sich, Herr Martin. Was kann ich für Sie tun?
Es handelt sich um eine Sache, die Sie meiner Meinung nach unbedingt wissen sollten, Herr Hoffmann. Es wird eine beträchtliche Menge wertvollen Materials unerlaubt aus dem Betrieb geschafft.
Diebstahl?
Ja. Wie Sie wissen, habe ich als Lageraufseher mit Bestandskontrollen zu tun. Ich habe alles sorgfältig überprüft und bin aufgrund der mir vorliegenden Bestellungen überzeugt, dass der Materialeingang wesentlich höher liegt als der Materialausgang. Und dennoch sind unsere Bestände sozusagen unverändert. Als ich gestern Abend noch etwas länger hier blieb, sah ich einige Männer einen Lieferwagen beladen und dann wegfahren. Heute Morgen habe ich alles genau nachgeprüft, kann aber keine Genehmigung für eine Abfertigung nach Betriebsschluss finden. Es sieht wahrhaftig nicht nach einem Kavaliersdelikt aus.
Nein, tatsächlich nicht, Herr Martin. Wahrscheinlich sind mindestens ein Dutzend Angestellte darin verwickelt.
Dann wissen Sie also darüber Bescheid?
Ja. Vor etwa 2 Monaten schöpfte ich Verdacht und stellte 2 Detektive ein. Wir haben jeden Angestellten des Betriebs genau beobachtet. Wir wissen nun, wer die Schuldigen sind. Und heute Abend werden Sie alle entlassen. Ich schätze es, Herr Martin, dass Sie wegen dieser Sache zu mir gekommen sind. Sie sind ein Zeuge Jehovas, stimmt's?
Ja.
Es gibt noch 3 weitere in unserem Betrieb.
Richtig.
Und diese 4 sind die einzigen in der Firma, gegen die absolut kein Verdacht besteht.
Danke, Herr Hoffmann.
Aber es gibt da noch jemanden, über den ich gern mehr wüsste. Es handelt sich um Herrn Wittmann. Ich habe gehört, dass Sie ihn gut kennen. Aber er ist kein Zeuge Jehovas, oder?
Nein, aber er studiert schon eine Weile mit mir die Bibel und macht einen aufrichtigen Eindruck.
Vertrauen Sie ihm?
Ich habe keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen. Ich bin ziemlich sicher, dass er mit den Diebstählen nichts zu tun hat.
Ja, er ist schuldlos. Ich würde ihm jedoch gern einige Fragen stellen und möchte, dass Sie dabei sind, wenn ich mit ihm spreche.
Ja, natürlich.
Fräulein Müller, schicken Sie bitte Herrn Wittmann herein.
Ja, Herr Hoffmann.
Kommen Sie herein, Herr Wittmann. Nehmen Sie bitte Platz.
Danke.
Ich will offen mit Ihnen reden, Herr Wittmann. Wir wissen seit einiger Zeit, dass eine Diebesbande im Betrieb ihr Unwesen treibt. Eine gründliche Untersuchung hat ergeben, dass absolut nichts gegen Sie spricht.
Da bin ich aber froh.
Aber gestatten Sie mir bitte die Frage, Herr Wittmann, ob Sie ein Zeuge Jehovas sind. Wir waren uns nämlich nicht sicher.
Nein, ich bin kein Zeuge Jehovas. Aber ich studiere mit Herrn Martin die Bibel.
Ja, das haben wir herausgefunden.
Und ich glaube, dass Jehovas Zeugen die Wahrheit lehren.
Aber sie haben sich ihnen nicht angeschlossen.
Ich habe mich noch nicht als Zeuge Jehovas taufen lassen. Das stimmt.
Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Unter den Männern, die uns ins Netz gegangen sind, befinden sich 5, die im Betrieb eine Schlüsselstellung einnehmen. Sie müssen ersetzt werden. Und ich suche Männer, denen ich vertrauen kann. Ich weiß, dass ich mich auf Zeugen Jehovas verlassen kann. Ich wünschte, in Ihrem Fall könnte ich genauso sicher sein.
Was soll ich dazu sagen? Mit den Diebstählen hatte ich nichts zu tun und ich würde mich nie auf so etwas einlassen.
Herr Martin sagt, er vertraue Ihnen. Ich bin bereit, mich auf sein Wort zu verlassen. Herr Martin, ich möchte gern, dass Sie die Betriebsleitung übernehmen. Und Herr Wittmann, Ihnen würde ich gern die Arbeit von Herrn Martin übertragen. Das heißt, die Materialausgabe zu beaufsichtigen. Die übrigen Posten werde ich den 3 anderen Zeugen Jehovas anbieten.
Wir schätzen Ihr Vertrauen sehr, Herr Hoffmann, aber bevor wir Ihr Angebot annehmen können, gibt es noch einige Dinge zu klären, die wir fairerweise mit Ihnen besprechen müssen. Als Zeugen Jehovas haben wir bestimmte Aufgaben in unseren Versammlungen, die nach unserer Überzeugung Vorrang haben. Wir haben gewisse Verpflichtungen, wie zum Beispiel den regelmäßigen Besuch unserer Zusammenkünfte, unserer Wochenendtätigkeit und den Besuch unserer Kongresse und dergleichen.
Ich weiß, was Sie damit sagen wollen, Herr Martin. Das habe ich erwartet. Man hat mir das schon gesagt. Ihr seid wirklich erstaunlich. Begreifen kann ich das alles zwar nicht, aber ich bewundere Ihren Einsatz. Gerade deshalb ist mir daran gelegen, dass Sie für mich arbeiten. Ich möchte Sie, Herr Martin, bitten, einmal festzustellen, wie viele von Ihren Leuten wir noch einstellen können. Ich bin bereit, die von Ihnen verlangten Zugeständnisse zu machen. Es ist mir die Sache wert, denn ich brauche Männer, auf die ich mich verlassen kann. Werden Sie den Job annehmen?
Unter diesen Voraussetzungen, ja.
Und Sie, Herr Wittmann?
Ja, ich bin ebenfalls einverstanden.
Abgemacht. Bitte kommen Sie alle 5 morgen früh als erstes in mein Büro. Dann werden wir die organisatorischen Dinge sowie die einzelnen Aufgaben und Verantwortlichkeiten abklären.
Vielen Dank, Herr Hoffmann. Wir werden hier sein.
Tja, ich hätte alles andere erwartet als das.
Das kann man wohl sagen.
Doch eine Sache verstehe ich nicht so recht. Warum hat Herr Hoffmann meine Ehrlichkeit in Frage gezogen? Wenn er doch zugab, keinen Beweis dafür zu haben, dass ich in die Diebstähle verwickelt sei.
Ich glaube, dass er nicht so sehr an deiner Ehrlichkeit zweifelte, sondern er wollte lediglich sicher gehen. Wenn du ein Zeuge Jehovas wärst, hätte er dich bestimmt ohne Zögern akzeptiert. Aber so...
Ach, Bernd, jetzt mach aber einen Punkt. Kann ich denn nicht auch ein ehrlicher Mensch sein, ohne ein Zeuge Jehovas zu sein?
Aber ja, doch der springende Punkt ist der. Jemand, der sich als ein Zeuge Jehovas taufen lässt, nimmt von sich aus die Verpflichtung auf sich, ehrlich und zuverlässig zu sein. Denn er ist Jehova Rechenschaft schuldig und muss seine Gesetze halten. Natürlich wissen wir, dass er sein gutes Verhältnis zu Gott verlieren kann, wenn er dieser Verpflichtung nicht nachkommt. Aber wer dem Namen Gottes gemäß lebt, ist vertrauenswürdig. Im Grunde genommen geht es um Folgendes. Hättest du dich bereits als Zeuge Jehovas taufen lassen, so hätte Herr Hoffmann berechtigte Gründe gehabt, dir zu vertrauen und von deiner Lauterkeit überzeugt zu sein, genauso wie es bei uns der Fall ist.
Ich verstehe. Ich hatte zwar mit den Dieben nichts zu tun, aber offensichtlich war Herr Hoffmann nicht sicher, ob sich daran künftig nicht doch etwas ändern könnte. Andererseits hatte er deinetwegen keine Zweifel, weil du ein Zeuge Jehovas bist. Ist das der Punkt, auf den du hinaus willst?
So ist es, Rainer. Du hast schon eine Zeit lang mit mir studiert, aber irgendetwas scheint dich zurückzuhalten. Könnte es sein, dass du die Notwendigkeit nicht erkannt hast, dich als ein Zeuge Jehovas zu erkennen zu geben?
Nun, du kennst mein Problem. Meine Frau engagiert sich sehr in ihrer Kirche. Sie würde sich niemals für die Wahrheit interessieren.
Du hast noch nie so richtig mit ihr darüber gesprochen, oder?
Nein, aber es hat keinen Zweck. Glaubst du, sie würde jemals die Chorleitung und das Orgelspielen an den Nagel hängen?
Natürlich ist dir nicht entgangen, dass Cornelia schon einige Monate mit ihr studiert. Und sie hat auch schon die Zusammenkünfte besucht, auch wenn du nicht mitgehst.
Klar, das weiß ich. Aber ich glaube nicht, dass es lange anhält. Martha ist es einfach nicht recht, wenn ich etwas weiß, wovon sie keine Ahnung hat. Das ist alles.
Du brauchst nicht so lang zu warten, bis du siehst, was Martha macht. Jeder muss über sich selbst Rechenschaft ablegen. Sich nicht eindeutig zu erkennen zu geben, kann weit ernstere Konsequenzen haben, als zum Beispiel von jemandem wie Hans-Peter Hoffmann nicht anerkannt zu werden.
Was meinst du damit?
Das 9. Kapitel des Propheten Hesekiel gibt dir näheren Aufschluss. Hesekiel sah 7 Männer aus der Richtung des nördlichen Tempeltores kommen. 6 von ihnen mit Vernichtungswaffen und der andere mit dem Tintenfass eines Sekretärs. Dann hörte Hesekiel, wie Jehova dem Mann mit dem Schreibzeug zurief, mitten durch Jerusalem zu gehen und ein Kennzeichen an die Stirn all derjenigen anzubringen, die seufzten und stöhnten über all die Abscheulichkeiten, die in der Stadt getan wurden. Dann gab er den 6 Männern mit den Waffen Weisung, hinter ihm her durch die Stadt zu ziehen und zu schlagen. Er sagte: Lasst es eurem Auge nicht leid sein und empfindet kein Mitleid. Er sagte, alle sollten getötet werden, alt und jung, Männer und Frauen und kleine Kinder. Nur diejenigen, die das Kennzeichen an der Stirn hatten, sollten verschont werden.
Was bedeutet das?
Der Mann mit dem Schreibzeug stellt in Wirklichkeit die Gesalbten Jehovas dar. Und dass der Mann mitten durch die Stadt ging und nach denen suchte, die seufzten und stöhnten, veranschaulicht, dass diejenigen gesucht werden, die die Heuchelei und die Schmach, die in den Kirchen der Christenheit auf Gottes Namen gehäuft worden sind, von Herzen bedauern. Aber das allein würde nicht genügen. Diese Personen müssen sich mit ihren Familien vollständig von jeglicher Form falscher Religion trennen. Sie müssen ganz klar zu erkennen geben, dass sie diese Haltung einnehmen. Sie dürfen kein Teil der Kirchen der Christenheit sein, die durch das abtrünnige Jerusalem der alten Zeit dargestellt wird. Sie dürfen auch kein Teil der Welt sein, die Satan im Widerstand gegen Gott aufgebaut hat. Sie müssen sich taufen lassen und die wahre christliche Persönlichkeit anziehen.
Warum sagt Jehova, dass jedem Bewohner der Stadt die Urteilsvollstreckung in Aussicht stand, dass er vernichtet würde, wenn er das Kennzeichen nicht empfangen würde?
Er sagte, die ganze Stadt sei mit Blutvergießen erfüllt, sodass jeden einzelnen Bewohner aufgrund der Gemeinschaftsverantwortung Blutschuld traf. Darin besteht ein weiterer Grund, warum wir uns als solche zu erkennen geben müssen, die kein Teil der Christenheit sind. Durch die Blutschuld, die sie in den beiden Weltkriegen dieses Jahrhunderts auf sich geladen hat, hat sie das Maß voll gemacht. Ja, die ganze Menschheit ist aufgrund der Gemeinschaftsverantwortung vor Jehova mit Blutschuld beladen, und zwar wegen des weltweit vergossenen Bluts. Natürlich sind die meisten von uns unabsichtlich schuldig geworden, sodass Jehova eine liebevolle Vorkehrung getroffen hat, in der wir Zuflucht finden können.
Ach so, ich erinnere mich, die Zufluchtsstätte im alten Israel.
Ja, das ist richtig. Wir müssen uns die Dienste des großen Hohenpriesters Jesus zunutze machen. Und das geschieht durch die Hingabe und Taufe. Einzig und allein durch Jesus können wir Zuflucht in Jehova finden, mit der Hoffnung auf ewiges Leben.
Ich glaube, ich beginne zu verstehen, Bernd. Vielleicht habe ich mir selbst etwas vorgemacht. Wenn wir nicht das Kennzeichen an der Stirn erhalten und uns völlig von der falschen Religion und der mit Blutschuld beladenen Welt trennen, sind wir in den Augen der Urteilsvollstrecker, die Hesekiel sah, immer noch mit Blutschuld beladen. Und zwar trotz allen Seufzens und Stöhnens unsererseits. Wenn schon ein Mann wie Herr Hoffmann mich ohne dieses Kennzeichen nicht akzeptieren konnte, muss ich wohl davon ausgehen, dass jene Urteilsvollstrecke erst recht nicht dazu geneigt wäre. Ich glaube, es wäre gut, wenn ich mit Martha über all das sprechen würde und mit in die Zusammenkünfte ginge.
Hallo, Hans-Peter. Wie ist es dir heute ergangen?
Viel besser, als ich heute Morgen beim Weggehen gedacht hätte. Ah, da ist ja meine Zeitung. Hallo, Timo.
Hallo, Fati.
Bist du heute auch brav gewesen?
Ja.
Ja, Veronika. Ich hatte einen sehr guten Tag.
Das freut mich. Ich möchte dir nämlich gern etwas zeigen.
Was hast du denn Schönes gekauft?
Ach, nicht, was du denkst. Ich habe etwas für Timo.
Was denn?
Hier ist es. Sieh mal. Timo, lass uns Fati das Buch zeigen.
Aber ich schaue es doch gerade an.
Ist schon gut, Liebling. Du bekommst es gleich zurück. Wir möchten es doch nur Fati zeigen.
Also gut, aber ich möchte es wiederhaben.
Ich möchte dir gerne dieses Buch mit biblischen Geschichten zeigen.
Hast du es von deiner Kirche erhalten?
Nein, da gibt es so etwas nicht. Ich habe es von einer früheren Schulfreundin, von Martha. Weißt du, das ist die, die in der Kirche die Orgel spielt und den Chor leitet.
Lass mich sehen. Ach, Wachturmgesellschaft. Das ist von den Zeugen Jehovas.
Kennst du sie?
Ich weiß nur, dass es ordentliche Leute sind. Im Betrieb arbeiten einige. Wenn dieses Buch von daher stammt, würde ich sagen, der Junge kann es ruhig haben.
Das freut mich. Er hat es nicht aus den Händen gelassen, seitdem ich es mitgebracht und ihm gezeigt habe. Und noch etwas. Martha hat sich mit mir über einige Punkte aus dem Buch unterhalten und ich fand das ganz interessant.
Schön.
Marthas Mann hat einen Arbeitskollegen, der ihn manchmal zu den Zusammenkünften mitnimmt. Sie sagt, sie würde die Frau dieses Mannes kennen und sie sei sehr nett. Sie sagte, sie hätten sich schon öfter über die Bibel unterhalten und sie habe eine Menge dabei gelernt. Ich habe sie gefragt, ob sie beide mich nicht einmal besuchen könnten, damit ich auch etwas darüber erfahre.
So, aber du gehst doch nicht mit zu ihren Zusammenkünften, oder?
Nein, ich sagte, dass Martha und diese Frau irgendwann bei mir mal zu einem kleinen Schwätzchen vorbeikommen würden. Das ist alles.
Na gut, es sind sehr ordentliche Leute. Doch sie nehmen ihre Sache sehr ernst. Sei vorsichtig und lass dich nicht zu weit mit ihnen ein. Ich persönlich bewundere sie in mancher Hinsicht. Aber einiges ist mir einfach unverständlich. Sie gehen in ihrer Religion völlig auf. Einige Leute sagen, sie seien fanatisch. Aber Herr Martin ist alles andere als fanatisch. Er ist ein vernünftiger Mann. Es ist fast widersprüchlich.
Na gut, Hans-Peter, wir werden uns nur über die Bibel unterhalten. Hallo, kommt herein. Wie schön, dich zu sehen, Martha.
Wir freuen uns, dass wir kommen durften. Das ist meine Freundin, Frau Martin. Frau Hoffmann?
Es freut mich, Sie kennenzulernen, Frau Hoffmann.
Guten Tag, Frau Martin. Wie ich gehört habe, arbeitet Ihr Mann im Betrieb meines Mannes. Und Hans-Peter spricht mit Hochachtung von ihm. Aber für Religion hat mein Mann absolut nichts übrig. Ach ja. Bitte tretet näher und nehmt Platz.
Frau Martin hat schon einige Monate die Bibel mit mir studiert. Sie kann alle deine Fragen beantworten.
Frau Wittmann hat mir schon einiges erzählt und wie ich erfahren habe, lautet der Name Gottes Jehova. Das hat mich eigentlich sehr beeindruckt. Könnten Sie mir einmal erklären, Frau Martin, wie Sie Ihre Religion betrachten? Ihre Einstellung unterscheidet sich ja wohl von der anderer Leute.
Das ist eine gute Frage, Frau Hoffmann, und ich glaube, sie trifft das Wesentliche. Für die meisten Menschen ist die Religion so etwas wie ein Brauch oder eine Gewohnheit, die mehr oder weniger zu ihrer Lebensweise passt.
Das habe ich auch beobachtet. Bei denen, die ich kenne, hat die Religion nur wenig, wenn überhaupt, Einfluss auf ihre Lebensweise.
Richtig. Wenn die Religion in ihr Konzept passt, ist es gut. Wenn nicht, ändern sie bedenkenlos ihre Glaubensansichten, um sie passend zu machen.
Aber wie verhält es sich denn mit den sogenannten Fundamentalisten?
Es gibt tatsächlich viele Leute, die von ihrer Religion stark beeinflusst werden. Das ist besonders bei den charismatischen Gemeinden der Fall. Doch fast alle diese Religionen sollen das Leben ihrer Anhänger angenehmer machen und ihnen helfen, in die Welt zu passen und ihren eigenen kleinen Beitrag zur Weltverbesserung zu leisten. Sie alle sind ganz eindeutig ein Teil der Welt. Beachten Sie jedoch, was Jesus von seinen wahren Nachfolgern in Johannes Kapitel 17 im Vers 16 sagte. Sie sind kein Teil der Welt, so wie ich kein Teil der Welt bin. Überdies beantwortet keine dieser Religionen auf zufriedenstellende Weise bestimmte Fragen. Ja, die meisten unternehmen nicht einmal den Versuch. Zum Beispiel Fragen wie, was ist der Sinn des Lebens? Wie sind wir ins Dasein gekommen? Warum hat Gott das Böse zugelassen? Beabsichtigt er, jemals etwas dagegen zu unternehmen?
Können Sie diese Fragen beantworten?
Die Bibel kann es. Und damit kommen wir auf einen weiteren Unterschied zu sprechen. Kennen Sie viele Leute, die aus der Bibel zitieren oder überhaupt darin lesen?
Nein, nicht allzu viele.
Wie steht es mit den religiösen Lehrern? Für die meisten ist die Bibel ein soziales Evangelium. Und wenn ihnen Gläubige eine Frage stellen, geben sie keine schriftgemäße Antwort. Sie stützen sich auf ihre eigenen Ideen. Jehovas Zeugen haben eine ganz andere Einstellung zur Bibel. Für uns kommt in der Bibel der Vorsatz Jehovas in Verbindung mit der Erde und der gesamten Menschheit zum Ausdruck. Sie wurde unter seiner Inspiration geschrieben, damit wir erfahren, was er in der Vergangenheit getan hat und was er in der Zukunft zu tun gedenkt und welche Rolle wir in diesem Vorsatz spielen können. Eine Rolle, die Leben und Rettung bedeutet.
Können Sie Frau Hoffmann kurz erklären, was Jehova vorhat zu tun?
Warum tun Sie es nicht, Frau Wittmann? Ich bin ziemlich sicher, dass Sie es können.
Gut, ich will es versuchen. Gottes Vorsatz besteht darin, die Erde von aller Bosheit und Gewalttat zu befreien und Krankheiten und sogar den Tod zu beseitigen. Das bedeutet, dass das System, in dem wir leben, mit allen Regierungsformen, falschen religiösen Bräuchen und den habsüchtigen Interessengruppen der Wirtschaft vollständig aus dem Weg geräumt werden muss, um einer völlig andersartigen Regierung, nämlich dem Königreich Gottes und der Christus Jesus als König, Platz zu machen.
Kaum zu glauben. Ist das möglich?
Du betest darum.
Tue ich das?
Ja, du betest doch das Vaterunser, oder?
Natürlich. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt.
Wie geht es weiter?
Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.
Hast du jemals darüber nachgedacht, was das bedeutet? Glaubst du, dass die Verhältnisse im Himmel denen hier auf der Erde gleichen?
Natürlich nicht.
Wenn es also auf der Erde so werden soll wie im Himmel, was müsste dann hier auf der Erde geschehen?
Sie müsste gründlich gesäubert werden. Ich muss sagen, so oft ich auch dieses Gebet gesprochen habe, ist mir noch nie dieser Gedanke gekommen.
Mir ging es genauso, bis Frau Martin ein Bibelstudium mit mir anfing.
Aber bedeutet das, dass alle Regierungen und auch alles andere verschwinden muss?
Ja, so ist es, wenn Gottes Königreich herrschen soll. Jehova sagte durch seinen Propheten Daniel in Daniel im Kapitel 2 im Vers 44, und in den Tagen dieser Könige, er meint die Regierungen dieser Welt, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nie zugrunde gerichtet werden wird. Und das Königreich selbst wird an kein anderes Volk übergehen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende bereiten, und selbst wird es für unabsehbare Zeiten bestehen.
Das ist allerdings deutlich. Kein Wunder, dass Sie in Ihrer Religion so aufgehen. Doch wenn all das, was Sie sagen, zutrifft, was wird dann mit uns allen geschehen? Was geschieht zum Beispiel mit meinem Mann? Er ist ein guter Mensch, ehrlich, arbeitsam, er sorgt gut für seine Familie. Aber für Religion interessiert er sich einfach nicht. Was wird mit einem Menschen wie ihm geschehen?
Es gibt viele, die in der gleichen Lage sind wie er. Und wenn sie wirklich seufzen und überleben wollen, dann benötigen sie Hilfe, Gottes Vorsatz zu verstehen, wie es der Prophet Hesekiel vorhersagte. Das steht in Hesekiel Kapitel 9 im Vers 4. Und Jehova sprach weiter zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und du sollst ein Kennzeichen an die Stirn der Männer anbringen, die seufzen und stöhnen über all die Abscheulichkeiten, die in seiner Mitte getan werden.
Ich glaube, das kann man von vielen Menschen sagen.
Aber was unternehmen sie?
Nun, die meisten beklagen sich eigentlich nur und sind beunruhigt. Aber einige protestieren und versuchen, Abhilfe zu schaffen.
Doch wodurch wird gemäß dem Vaterunser alles in Ordnung gebracht werden?
Ach so, ich verstehe. Durch Jehovas Königreich. Jehova wird es selbst tun. Sie wollen also sagen, dass nicht jeder, der seufzt und stöhnt, zum Überleben gekennzeichnet wird.
Das heißt, nicht jeder, der die Schlechtigkeit in der heutigen Welt sieht. Nur diejenigen, die erkennen, welche Schmach auf den Namen Gottes gebracht wird und die verstehen, dass Gottes Königreich die einzige Hoffnung der Welt ist. Diese Menschen trennen sich völlig von der falschen Religion und der verderbten menschlichen Gesellschaft, weil sie erkennen, dass es um den Namen Gottes geht. In der Prophezeiung heißt es gemäß Vers 9 weiter, da sprach er zu mir, die Vergehung des Hauses Israel und Juda ist sehr, sehr groß und das Land ist mit Blutvergießen erfüllt und die Stadt ist voll Verkehrtheit, denn sie haben gesagt, Jehova hat das Land verlassen und Jehova sieht nicht. Wir können nur hoffen, dass ihr Mann und viele andere wie er eines Tages diese Sachlage erkennen und entsprechende Schritte unternehmen, um auch gekennzeichnet zu werden.
Ich habe gerade den ersten Schritt getan, Frau Martin.
Das ist ja großartig. Ich weiß, dass Sie sich mit diesem Gedanken getragen haben.
Ja, ich erkenne die Notwendigkeit, mich von der Welt zu trennen und die falsche Religion zu verlassen. Und deshalb habe ich die Tätigkeit als Chorleiterin und Organistin aufgegeben.
Da ich dich kenne, Martha, kann ich deine Entscheidung verstehen. Du bist mutig.
Rainer wird überrascht sein.
Du hast es ihm noch nicht gesagt?
Nein, dazu will ich den richtigen Moment abwarten.
Und du willst eine Zeugin Jehovas werden?
Ja, das habe ich vor. Ich hoffe nur, dass Rainer denselben Wunsch hat.
Ich werde euch nicht mehr segnen, bis ihr dieses Gewand vernichtet und den Dieb getötet habt. Jehova sagt, er werde Josua zeigen, wer der böse Mann ist. Da versammelt Josua das ganze Volk und Jehova zeigt, dass Achan der Böse ist. Achan sagt, ich habe gesündigt. Ich sah ein schönes Gewand sowie den Goldbarren und die Silberstücke. Ich wollte sie unbedingt haben und so nahm ich sie. Sie sind in meinem Zelt vergraben. Als die Sachen gefunden und zu Josua gebracht werden, sagt er zu Achan, »Warum hast du Unglück über uns gebracht? Jetzt wird Jehova Unglück über dich bringen.« Da steinigt das ganze Volk Achan und seine Familie. Lernen wir daraus nicht, dass wir nie etwas nehmen sollten, was uns nicht gehört? Nicht weinen, Timo. Achan war ein böser Mann. Er verdiente es zu sterben.
Ich weiß, dass er böse war, aber weil ich ungezogen bin, wird Jehova mich auch bestrafen.
Nein, das wird er nicht tun, Timo. Gott straft keine artigen kleinen Jungs.
Aber ich bin nicht artig.
Warum sagst du das andauernd, Timo? Was hast du gemacht?
Ich habe eine Banane gestohlen.
Na ja.
Entschuldige bitte, Hans-Peter. Vielleicht sollten wir herausfinden, was Timo daran so beunruhigt.
Stimmt. Gut.
Timo, wie wäre es, wenn du uns einmal erzählst, wie das passiert ist?
Die Frau am Obststand, sie hat gerade nicht hergeschaut. Und da habe ich eine Banane genommen und bin weggelaufen. Aber Jehova hat mich gesehen und er wird mich bestrafen. Wirst du mit mir zu Jehova beten, damit er mir vergibt?
Natürlich, Timo. Aber du wirst auch beten. Wenn du heute Abend betest, werden wir daran denken.
Wann hast du die Banane genommen, Timo?
Letzte Woche.
Aber wieso bist du denn erst jetzt darauf gekommen?
Weil Jehova Achan für seinen Diebstahl bestraft hat.
Du meinst, erst durch diese Geschichte ist dir klar geworden, dass du etwas Schlechtes getan hast?
Ich glaube schon, dass ich es gewusst habe, auch wenn mich die Frau nicht gesehen hat. Aber Jehova hat es gesehen und er hat es bei Achan nicht durchgehen lassen. Deshalb muss ich Jehova bitten, dass er mir vergibt.
Das Buch ist gar nicht schlecht.
Bestimmt nicht. Mutti liest mir jeden Abend daraus vor.
Er geht nicht eher ins Bett, bis er nicht wenigstens eine Geschichte gehört hat.
Ich glaube, als dein Vater sollte ich mich etwas mehr für deine Erziehung interessieren. Was hältst du davon, wenn ich dir auch mal eine Geschichte vorlese?
Oh ja, Vati, das wäre toll.
Das finde ich auch, Hans-Peter. Aber jetzt ist es Zeit, ins Bett zu gehen, Timo. Geh schon nach oben und zieh dich aus. Ich komme gleich nach und höre zu, wenn du betest. Und wir wollen Jehova bitten, dir zu vergeben.
Gut, Mutti. Vergiss es aber nicht. Gute Nacht, Vati.
Gute Nacht, mein Junge. Ich habe gar nicht gewusst, dass es Timo so ernst ist mit
seinem Verhältnis zu Gott?
Ja, Timo wächst heran. Eines Tages werden größere Probleme auf ihn zukommen. Mir ist gerade klar geworden, das heißt, ich frage mich, ob ich in der Lage bin, ihm die Anleitung zu geben, auf die er Anspruch hat und für die ich mich verantwortlich fühle. Ich werde morgen im Betrieb einmal mit Herrn Martin sprechen und sehen, was er vorschlägt.
Das finde ich ganz prima. Bestimmt weiß er guten Rat.
So, nun geh schnell nach oben und höre Timo zu, wenn er betet.
Wohin sollen wir das Benzin schütten? Hier rüber, über diesen Stapel Lumpen und Kisten. Psst, der Nachtwächter.
Was geht hier vor? Wer sind Sie? Halt! Stehen bleiben, sag ich.
Das ist alles, was wir zu berichten haben, Herr Hoffmann. Die Eindringlinge kamen unbehelligt davon. Sie müssen das Betriebsgelände wie ihre Westentasche gekannt haben. Sie wussten genau, wie sie hineinkommen konnten, obwohl sie ja alle Schlösser auswechseln ließen. Nur gut, dass sie die Route für den Nachtwächter geändert haben. Darauf waren sie nicht gefasst, und ich bin sicher, das hat den Betrieb gerettet. Doch wir besitzen die Namen all derer, die sie entlassen haben, und wir werden unsere Untersuchung fortsetzen. Falls sich irgendetwas ergibt, nehme ich sofort Verbindung mit Ihnen auf.
Herzlichen Dank, Herr Wachtmeister. Ich bin Ihnen für alles, was Sie tun, sehr dankbar. Der ganze Betrieb hätte in Flammen aufgehen können, wenn diese Männer nicht aufgehalten worden wären.
Das wäre eine Katastrophe gewesen.
Natürlich sind wir durch die Versicherung völlig abgedeckt. Aber können Sie sich vorstellen, wie lange es dauern würde, den Betrieb wieder aufzubauen, ihn mit Maschinen auszurüsten und einen Materialvorrat anzulegen?
Ich weiß.
Und was würde in der Zwischenzeit mit den Arbeitnehmern? Wie würde es Ihnen ergehen? Sie haben ja auch Familie. Die Medien berichten von verärgerten Arbeitnehmern, von Terrorismus, Bombenanschlägen und Brandstiftern. Aber kaum jemand rechnet damit, dass so etwas in seinem eigenen Betrieb passieren könnte. Man kommt sich wirklich hilflos vor. Es scheint, als könnten wir über unsere Zukunft nicht so bestimmen, wie wir es eigentlich glauben. Ich habe Vorsichtsmaßnahmen getroffen. An alles Mögliche habe ich gedacht. Sogar das Wachpersonal habe ich verdoppelt, obwohl ich in Wirklichkeit nicht damit rechnete, dass irgendetwas passieren könnte. Aber ich wollte absolut kein Risiko eingehen.
Wäre der Nachtwächter auf seiner Runde nur ein paar Minuten in Verzug gewesen, hätte es katastrophal ausgehen können.
So schnell kann es gehen. Wissen Sie, Herr Martin, ich habe mein Leben damit verbracht, diesen Betrieb aufzubauen. Ich habe praktisch mit nichts angefangen und alles hat sich zu meinen Gunsten entwickelt. Es ist alles sehr erfolgreich gelaufen.
Ja, das kann man wohl sagen.
Aber ich will mir nichts vormachen. Wenn ich wieder bauen und von vorn anfangen müsste, angesichts der Zeit, die es in Anspruch nehmen würde und bei der heutigen Konkurrenz auf dem Markt, ich würde wahrscheinlich nie mehr aufholen können. Genau das macht mich nervös. Wie können wir uns schützen? Was kann ich denn noch für die Sicherheit meiner Familie tun?
Sie haben sich ernsthaft Gedanken gemacht, Herr Hoffmann. Es gibt erstaunlich viele, die jetzt genauso denken wie Sie. Viele von Ihnen haben buchstäblich ihr ganzes Lebenswerk oder ihre sämtlichen Ersparnisse verloren. Andere sind allein dadurch, dass sie die allgemeine Entwicklung verfolgen, zu dieser Erkenntnis gelangt.
Was schlagen Sie vor? Was kann ich noch tun?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und ich bin sicher, dass kein Mensch die Antwort auf solche Fragen kennt. Es spielen zu viele Faktoren eine Rolle, über die wir absolut keinen Einfluss haben, als dass jemand die Sicherheit garantieren könnte, nach der Sie Ausschau halten. Es mag eine Zeit gegeben haben, das liegt schon einige Jahre zurück, in der sich jemand auf vernünftige Weise eine sichere Zukunft aufbauen konnte. Von unvorhergesehenen Umständen natürlich abgesehen, aber damit ist es vorbei. Die Geschehnisse der heutigen Zeit sind der menschlichen Kontrolle entglitten.
Das klingt sehr pessimistisch, Herr Martin, aber ich fürchte, auch ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Verstehen Sie mich jedoch nicht falsch. Ich bin nicht bereit aufzugeben und ich fürchte mich nicht vor der Zukunft. Irgendwie werden wir auch das überstehen. Vor mir tut sich nur eine ganz neue Dimension auf. Das ist alles etwas, womit ich nicht gerechnet habe.
Es handelt sich um eine Dimension, der wir uns alle eines Tages stellen müssen. Wie wir uns ihr gegenüber verhalten und was wir tun, könnte ohne weiteres unserem Leben eine völlig neue Richtung geben.
Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen, Herr Martin. Und ich... Ja, Fräulein Müller?
Auf der ersten Leitung ist ein Anruf für Sie, Herr Hoffmann. Es ist ganz eigenartig. Ein Mann, der sagt, es gehe um Leben und Tod. Ich habe versucht, ihn abzuwimmeln, aber er besteht darauf, Sie zu sprechen.
In Ordnung. Stellen Sie durch.
Sind Sie es, Hoffmann?
Ja.
Haben Sie sich vielleicht gedacht, Sie würden Ihren Sprössling noch mal wiedersehen? Sie werden ihn nie mehr zu Gesicht bekommen. Verstanden? Niemals.
Was halten Sie davon, Herr Martin?
Ich würde sagen, rufen Sie sofort die Polizei an. Denken Sie an die Brandstifter.
Sie haben recht.
Ja?
Verbinden Sie mich bitte mit Wachtmeister Busch vom Polizeirevier und stellen Sie gleich durch. Dieser Ton gefiel mir überhaupt nicht. Ich hatte noch nie mit einem solch rachsüchtigen Menschen zu tun.
Ich auch nicht. Aber diese Einstellung zeigt sich immer häufiger.
Wachtmeister Busch.
Hallo, Herr Wachtmeister. Hier spricht Hoffmann.
Guten Tag, Herr Hoffmann.
Ich erhielt gerade eine telefonische Drohung meinen Sohn betreffend.
Wie lautete sie?
Ein Mann sagte, ich würde meinen Sohn nie mehr wiedersehen. Und er wiederholte diese Drohung. Was halten Sie davon?
Es könnte sich um einen Spinner handeln. Aber wir dürfen kein Risiko eingehen. Versuchen Sie so schnell wie möglich herauszufinden, wo sich Ihr Junge jetzt aufhält. Und rufen Sie gleich zurück.
Sofort. Fräulein Müller, verbinden Sie mich bitte sofort mit meiner Wohnung.
Ja, Herr Hoffmann.
Hallo, Hans-Peter. Fräulein Müller sagte, du wolltest mit mir sprechen?
Ja, das wollte ich. Kann ich jedoch zuerst mit Timo einen Moment sprechen?
Ernestine ist gerade mit ihm um den Block gegangen. Ist alles in Ordnung? Es ist doch nichts passiert, oder?
Nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest, Liebling. Wie lange sind Sie schon weg?
Höchstens eine halbe Stunde. Sie müssten eigentlich jeden Moment zurück sein.
Ruf bitte sofort zurück, wenn Sie wieder da sind. Ich möchte gern mit Timo sprechen.
Natürlich, Liebling. Kannst du mir nicht noch schnell sagen, worum es geht?
Nein. Ruf mich einfach an. Bis dann.
Tschüss.
Fräulein Müller, verbinden Sie mich bitte noch einmal mit Wachtmeister Busch.
Ja, Herr Hoffmann.
Tja, Herr Martin, Sie haben es gehört. Ich mache mir Sorgen.
Es sieht nicht gut aus. Er ist völlig ungeschützt. Wenn es nicht schon zu spät ist.
Wachtmeister Busch.
Hallo, Herr Wachtmeister, hier ist Hoffmann. Der Junge wurde vor etwa einer halben Stunde zu einem kleinen Spaziergang um den Block mitgenommen.
Von seiner Mutter?
Nein, von einem Dienstmädchen.
Wie gut kennen Sie das Mädchen?
Ziemlich gut. Sie kommt regelmäßig, um im Haus mitzuhelfen. Sie ist Timo sehr zugetan. Eigentlich habe ich absolut keinen Grund, ihr zu misstrauen.
Ich werde sofort einen Streifenwagen in Ihre Nachbarschaft schicken. Unauffällig natürlich. Haben Sie zufällig ein Foto Ihres Jungen im Büro?
Ja, ein neues. Meine Sekretärin kann es Ihnen geben.
Gut. Meine Leute werden es unterwegs abholen. Wir tun unser Bestes, Herr Hoffmann. Nur ein kleiner Vorschlag. Vielleicht wäre es gut, wenn Sie und Ihre Frau für eine Weile besonders vorsichtig wären und Ihre Augen offen hielten. Wo parken Sie denn Ihren Wagen im Betrieb?
Er befindet sich in einer Garage.
Könnten Sie durch einen Angestellten feststellen lassen, ob vielleicht ein Fremder aus irgendeinem Grund da war? Ich warte so lange.
Natürlich. Ich werde ihn am besten ans Telefon rufen lassen und dann auf Konferenz schalten. Fräulein Müller, rufen Sie bitte Herrn Hartmann in der Werkstatt ans Telefon und schalten Sie auf Konferenz, sodass Wachtmeister Busch mithören kann. Ich weiß nicht, Herr Martin. Es wird immer schlimmer.
Sie haben es wirklich mit gemeinen Typen zu tun, Herr Hoffmann.
Hallo, Herr Hoffmann. Sie wollten mit mir sprechen?
Ja. Ist heute jemand von meinem Autohändler da gewesen oder irgendjemand anders, um an meinem Wagen etwas nachzusehen?
Ja, es war einer da, aber er ist schon vor etwa einer halben Stunde wieder weggegangen. Er sagte, er sei von Ihrem Autohändler und Sie hätten ihn darum gebeten, etwas nachzuprüfen, was noch unter die Garantie fällt. Er hat nur 15 bis 20 Minuten dazu gebraucht.
Haben Sie gesehen, was er gemacht hat?
Nein, aber irgendetwas unter der Haube. Ich wollte ihn nicht stören. Ist alles in Ordnung?
Ja, eigentlich ist es ungewöhnlich, dass Thomas Mohner einen Mann schickt, aber lassen Sie unter keinen Umständen jemand an den Wagen ran. Und erlauben Sie niemanden, den Motor anzulassen. Bestimmt würde mich Thomas Mohner nicht übers Ohr hauen, das weiß ich. Aber ich werde einen Prüfer von der Polizei bitten, einmal nachzusehen. Er wird sich ordnungsgemäß ausweisen. Danke, Herr Hartmann. Ist die interne Leitung abgeschaltet, Fräulein Müller?
Ja, Herr Hoffmann.
Nun, Herr Wachtmeister, bestätigt das Ihren Verdacht?
So ist es. Es sieht so aus, als wären Sie eine sichere Zielscheibe für einen Bombenanschlag.
Sie haben mir das Leben gerettet, Herr Wachtmeister. Wie kann ich Ihnen nur danken?
Wir können von Glück sagen, dass wir es rechtzeitig herausgefunden haben. Für mich ist es keine Frage, was der Prüfer finden wird. Diese Sachlage lässt mehrere Möglichkeiten zu. Vielleicht hat man es nur auf Sie abgesehen und nicht auf Ihren Sohn.
Hoffentlich.
Wenn in Ihrem Wagen eine Bombe deponiert wurde, haben wir eine echte Chance, den Übeltäter zu erwischen. Ich werde mich sofort mit unserer Dateistelle in Verbindung setzen. Ach, übrigens wird mir gerade eine Notiz gereicht. Der Einsatzwagen, den ich in Ihre Wohngegend geschickt habe, meldet soeben, dass Ihr Sohn und das Dienstmädchen gesehen wurden, als Sie in das Haus gingen.
Oh Gott sei Dank.
Ich kann mir vorstellen, wie froh Sie darüber sind. Auf Wiederhören, Herr Hoffmann.
Auf Wiederhören, Herr Wachtmeister. Und vielen Dank.
Welch ein Segen, Herr Hoffmann. Wie dankbar können wir doch sein, dass Timo in Sicherheit ist.
Ich hoffe nur, dass Veronika es nie erfahren wird. In der vergangenen Stunde habe ich einiges gelernt. Ständig erfährt man durch die Presse und den Rundfunk von Kindesentführungen. Von Kindern, die einfach verschwinden. Tausende. Und niemand hört jemals wieder etwas von ihnen. Und ich habe mir immer gesagt, welch ein Jammer. Eigentlich habe ich mich für einen mitfühlenden und verständnisvollen Menschen gehalten. Und wie mir bekannt ist, denken viele andere genauso wie ich. Ich frage mich daher, wie viele von Ihnen erst eine solche Erfahrung machen müssen, bis Sie begreifen, welch einen seelischen Schmerz und welche Verzweiflung es für diese Kinder und ihre Eltern bedeutet. Warum können wir das Leid anderer nicht nachempfinden, nur weil es nicht unser eigenes ist? Mir ist klar, wenn der Hass dieser Welt, die Gewalttaten und die Terroranschläge nicht aufhören, geht die Welt an ihnen zugrunde.
Das wird nicht geschehen. So weit wird es nicht kommen. Eine der herausragendsten Prophezeiungen der Bibel besagt, dass Gott die vernichten wird, die die Erde verderben. Diejenigen, die wegen der unhaltbaren Zustände seufzen und stöhnen, haben die Möglichkeit, verschont zu werden.
Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben gebetet, Herr Martin. Aber heute habe ich es getan. Mehrere Male. Und ich habe den Namen eures Gottes Jehova benutzt. Glauben Sie, dass er mich erhört hat?
Bei Ihrem Gebet ging es sicher nicht um selbstsüchtige Belange. Sie haben an Timo und an Ihre Frau gedacht.
Ja, das stimmt. Jetzt denke ich natürlich auch an die Lage tausender anderer, hunderttausender, die ein Opfer dieser gewalttätigen Zeit geworden sind. So viele, auf so vielerlei Weise. Das ist mir noch nie so bewusst geworden wie heute. Ganz sicher haben auch Sie schon darüber nachgedacht, Herr Martin. Bestimmt kennen Sie Lösungen dafür.
Die Bibel zeigt die Lösungen. Jehova Gott hat sie darin aufzeichnen lassen. Und er erwartet von uns, dass wir danach suchen und uns an ihn wenden, um die richtige Anleitung zu erhalten. Er wird uns nicht enttäuschen.
Ich würde das sehr gern glauben. Aber ich musste immer auf schmerzliche Weise lernen. Ich bin bereit, es zu versuchen. Dennoch bewegen mich immer noch viele Fragen. Die Lösung, von der Sie gesprochen haben, erscheint mir so unrealistisch. Doch um alles in der Welt im Moment kann ich mir keine praktikablere vorstellen, die so umfassend und fair wäre. Würden Sie sich die Zeit nehmen, um mir einige Einzelheiten zu erklären? Vielleicht könnte ich mir dann ein besseres Bild machen.
Aber ja, Herr Hoffmann, sehr gern. Meine Frau und ich würden uns sehr freuen, Sie zu besuchen, um uns mit Ihnen und Ihrer Frau darüber zu unterhalten. Sie können alle Fragen stellen, die Sie möchten. Und wir werden versuchen, eine Frage nach der anderen zu beantworten.
Ihr Sohn ist auf der ersten Leitung, Herr Hoffmann.
Dieser Junge, er ruft mich doch tatsächlich an. Hallo, Timo, mein Junge, wie geht es dir?
Mir geht's gut, Vati. Du wolltest mich sprechen?
Nun ja, wie wäre es, wenn ich heute Abend etwas früher nach Hause käme?
Das wäre toll. Bringst du mir etwas mit?
Natürlich. Was hältst du davon, wenn ich für Mutti auch etwas mitbringe?
Darüber würde sie sich bestimmt freuen.
Alles klar, mein Junge. Dann bis bald. Tschüss.
Tschüss, Vati.
Hoffentlich vergesse ich niemals, wie mir ums Herz war, als ich mir vorstellte, diese Stimme nie mehr zu hören.
Wissen Sie, Herr Hoffmann, eigentlich steht Ihnen eine endlose, glückliche Zeit in Aussicht. Ihnen allen, Ihrer ganzen Familie.
Ich werde mit meiner Frau reden und dann vereinbaren wir einen Termin.
Je früher, desto besser. Die Zeit läuft ab.
Die Zeit läuft tatsächlich ab. Wie schlimm muss es noch werden, bevor Menschen wie Hans-Peter Hoffmann die Sachlage erkennen? Jehova beschleunigt das Tempo, indem er die Tür weit öffnet, um allen, die seufzen und stöhnen, die Gelegenheit zu geben, das unerlässliche Kennzeichen zum Leben an ihrer Stirn zu empfangen. Jetzt ist nicht die Zeit, sich selbstzufrieden zurückzulehnen. Auch sollten wir uns nicht von einem trügerischen Gefühl der Sicherheit einlullen lassen und denken, dass wir, nur weil wir mit der gewalttätigen Welt nichts zu tun haben, in Harmagedon von Jehova bewahrt werden. Genauso sicher wie der unabsichtliche Totschläger im alten Israel vor dem Bluträcher in die Zufluchtsstadt fliehen musste, so müssen wir uns heute ganz bewusst der Vorkehrung Jehovas unterstellen, die er für uns getroffen hat. Glauben an den Wert des sündensühnenden Opfers Jesu Christi auszuüben, uns Jehova hinzugeben und uns taufen zu lassen. Danach müssen wir uns an dem Werk der stadtgleichen Organisation Gottes beteiligen, nämlich am Predigen der guten Botschaft vom Königreich, damit auch andere an ihrer Stirn zum Überleben gekennzeichnet werden. Nun, was geschah mit Ben-Haman, der um seines Lebens willen vor dem Bluträcher floh?
Zuflucht! Zuflucht!
Er hat meinen Bruder getötet. Er verdient zu sterben.
Nein! Es war ein Unfall. Ich habe keine feindseligen Gefühle gegen ihn gehegt.
Mein Bruder ist tot. Er hat ihn umgebracht.
Friede, mein Sohn.
Frieden für einen Totschläger verdient zu sterben. Ich bin der Bluträcher.
Du befindest dich in einer Zufluchtsstadt, mein Sohn. Wenn dieser Mann ein willentlicher Mörder ist, dann muss er, wie du sagst, sterben.
Ha!
Aber zuerst muss er sich vor Gericht verantworten. Ist er keines absichtlichen Totschlags schuldig, so muss ihm hier Zuflucht gewährt werden. Du hast das Gesetz der Zufluchtstadt zu respektieren. Es ist das Gesetz Jehovas. Geh nun in Frieden. Du wirst hier in Sicherheit sein. Wenn du beweisen kannst, dass du nicht böswillig gehandelt hast, darfst du bis zum Tod des hohen Priesters in der Stadt bleiben. Falls du dich aber aus der Stadt hinauswagst und vom Bluträcher eingeholt wirst, wird dein Blut auf deinem eigenen Haupt sein.
Das ist eine gerechte und barmherzige Vorkehrung Jehovas. Und ich kann Jehova nur dankbar sein, dass man mich drängte, keine Zeit zu verlieren, sondern schleunigst Zuflucht zu suchen.
Jehova ist ein barmherziger Gott. Aber selbst in seiner liebenden Güte muss der Gerechtigkeit Genüge getan werden. Wie viele mag es noch geben, wie Hans-Peter Hoffmann, ehrlich, vielleicht rechtschaffen, die noch mit der Welt verbunden sind, so als hätte sie einen zufriedenstellenden Lebensstil oder ein gewisses Maß an Sicherheit zu bieten? Nicht alle werden unbedingt eine solche seelische Erschütterung erleben müssen wie er. Und doch werden vor dem Ende dieses Systems viele, vielleicht Tausende von Kindern, gewaltsam entführt werden. Und auch Tausende von Mitmenschen mögen ihr Leben durch irgendeine Gewalttat oder einen Terrorakt verlieren. Wie viele werden, im Gegensatz zu Hans-Peter Hoffmann, die Augen angesichts der vollen Bedeutung unserer Zeit verschließen? Und obwohl sie vielleicht im gewissen Maß Mitleid und Anteilnahme für die unglücklicherweise direkt Betroffenen empfinden, doch nicht über die abscheulichen Dinge seufzen und stöhnen, die in der Christenheit und überall sonst auf Erden geschehen. Auf der gesamten menschlichen Gesellschaft ruht heute eine große Verantwortung. Denn genauso wie Jehova es gegenüber Hesekiel im alten Jerusalem sagte, ihre Vergehung ist sehr, sehr groß. Und das Land ist mit Blutvergießen erfüllt. Und die Stadt ist voll Verkehrtheit. Denn sie haben gesagt, Jehova hat das Land verlassen und Jehova sieht nicht. Und auch was mich betrifft, es wird meinem Auge nicht leid tun, noch werde ich Mitleid bekunden. Ihren Weg werde ich gewisslich auf ihr eigenes Haupt bringen. Wie viele von denen, die jetzt noch zögern, werden den Zufluchtsort gefunden haben und eindeutig zum Überleben gekennzeichnet sein, wenn die mit der Vernichtung der falschen Religion beauftragten Urteilsvollstrecker Jehovas losschlagen? Wirst du zu ihnen gehören? Die Zeit ist verkürzt. Zögere nicht. Lauf!